etwas zu unserem Jahresspruch oder zu dem Jahresspruch der Christenheit. Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun. Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Verschiedene Künstler haben versucht, das irgendwie zu erfassen. Eins ist hier davon, aber bei den Künstlern braucht man ja meistens eine Erklärung, um das zu verstehen, was sie damit meinen. Aber dieser Text, er steht ja im Zusammenhang mit anderen Aussagen. Dieser Text ist ja aus Römer 15 und ich möchte uns da vom Vers 1 lesen. Römer 15 vom Vers 1. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat sich nicht selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf oder nehmt einander an, wie auch Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt diese Verse an die Gemeinde in Rom. Er kannte die Gemeinde nicht persönlich, er wollte dort immer hin. Und er schreibt, ja, ich bin verhindert worden, es hat noch nicht funktioniert. Aber sicherlich hat er auch von dieser Gemeinde dort einiges gehört. Und er schreibt, und diese Gläubigen, diese Gemeinde, damals die erste Gemeinde, war ja auch eine gemischte Gemeinde gewesen. Angefangen hat ja alles in Jerusalem. Da waren ja die Juden unter sich, die alle von einer Nation. Aber dann wurde das Evangelium ja herausgetragen in andere Gegenden, nach Kleinasien und überall sind Gemeinden entstanden. Und die Juden haben es manchmal oder oft nicht so gerne angenommen. Dann ist auch der Apostel Paulus ist zu den Heiden dann gegangen. Und jetzt waren da verschiedene Leute in der Gemeinde. Da waren Juden. Und die Juden hatten ja auch noch verschiedene Facetten. Auch das Judentum war nicht einheitlich. Da gab es die Sadduzäer und die Pharisäer. Und die Sadduzäer, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Und wenn die jetzt gläubig wurden, dann hat es dann vielleicht auch Probleme gegeben. Und die Pharisäer, die sehr, sehr auf das Gesetz bestanden haben. Und jetzt kamen die Heiden dazu, auch mit ihrem kulturellen Hintergrund. Und natürlich wurde es dann manchmal sehr schwierig. Und die Juden waren natürlich der Meinung, und da hat es ja die Auseinandersetzungen gegeben, wenn die Heiden sich bekehren, erstmal haben sie es nicht geglaubt, dass das passieren kann, und dann, als sie das auch doch geschehen ist, dann haben die gesagt, die müssen auch all die Gesetze halten, die wir haben. Die müssen all das so tun, wie wir das tun. Und Paulus ist ja zu den Heiden gegangen und er hat das Evangelium gepredigt und hat gesehen, was Gott getan hat, dass er unter denen gewirkt hat, dass sie Jesus angenommen haben. Und dann gab es ja in Jerusalem ein großes Konzil, so wird es genannt, also großes Treffen der Apostel. Und da wurde heiß debattiert, was da jetzt passieren soll. Und die aus den Juden, die haben gesagt, die müssen all das, die müssen die Gesetze halten, sie müssen sich beschneiden lassen, sie müssen all das tun, sie müssen den Sabbat halten. Und dann ging die Diskussion los und schließlich auch Petrus erzählte, was er gesehen hat, was Gott unter den Heiden getan hat, dass sie sogar mit dem Heiligen Geist getauft wurden und noch gar nicht all diese Gesetze gehalten haben. Und dann hat man sich ja darauf geeinigt und gesagt, wir wollen denen nicht weiter auflegen als diese und diese Dinge. Aber es hat dann immer wieder, obwohl diese Briefe rausgeschickt wurden, obwohl die Boten unterwegs waren und das verkündigt haben, wissen wir, hat es immer wieder doch noch Probleme gegeben, der Galaterbrief. Da war eine ganze Gemeinde sehr davon angesteckt. Und es gab natürlich auch andere Dinge, die zu Konflikten geführt haben, die also dazu waren, dass da Uneinigkeit geschah. Und dann schreibt hier der Apostel Paulus ihnen, nehmt einander an. Und nicht nur nimmt einander an, sondern er setzt ein Vorbild. Und er sagt, wie auch Christus euch angenommen hat. Da müssen wir uns die Frage stellen, warum hat uns Jesus angenommen oder aufgenommen? Weil wir so toll gewesen sind, weil wir besondere Menschen waren. Paulus schreibt das ja manchmal und erinnert die Gläubigen doch auch in Korinth, was sie alles gewesen sind. Und da ist ein ganz schlimmer Katalog zusammengekommen. Und dann sagt er, einige von euch waren so. Einige von euch, nicht alle vielleicht, einige waren so. So erinnert an die Vergangenheit und dann doch von Jesus angenommen. Warum? Weil er uns Menschen liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und Jesus hat die Welt so geliebt, dass er bereit war, diesen Weg zu gehen. Das Angenommensein, das war allein aus Liebe. Und wir lesen das immer wieder im 1. Johannes 3, 3,16. Es gibt ja nicht nur Johannes 1, 3,16, sondern Johannes 1. Johannes 3, 16. Hierin haben wir Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Die Liebe war daran erkannt zu erkennen und hat auch seine Jünger, die er erwählt hat, die hat er auch geliebt. Von denen heißt es, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis an das Ende. Bis an das Ende. Und das Ende war ja nicht so schön gewesen. 3,5 Jahre ist er mit ihnen zusammen. Sie erfahren alles Gute bei ihm und müssen sagen, Herr, seitdem wir mit dir zusammen sind, Mangel haben wir nie gehabt. Es ist uns immer gut gegangen. Ja, sie haben natürlich auch Bedrängnisse und alles Mögliche erlebt. Und als Jesus sie fragt, wollt ihr dann auch gehen, sagt er, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. All diese Erkenntnisse hatten sie. Petrus hat bezeugt und erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und doch das Ende verließen sie ihn alle. Petrus verrät ihn, Petrus verleugnet ihn, Judas verrät ihn. Aber von Jesus heißt es, er hat sie geliebt bis ans Ende. Also, wir dürfen Jesus fordert uns nicht nur heraus und der Paulus fordert uns nicht nur heraus, sondern er stellt uns Jesus als Vorbild hin. Als Jesus umhergezogen ist und gepredigt hat, Matthäus Kapitel 11, da heißt es, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Und dann sagt er, nehmt euer Joch oder mein Joch auf euch und lernet von mir. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Er sagt nicht, lernet bei mir, sondern lernet von mir. Ist das ein Unterschied? Ich glaube, ein großer, großer Unterschied. Ne? Gut, ich bin nicht musikalisch, aber ich könnte eine Musikschule aufmachen. Oder nicht? Also ich weiß nicht, ob jemand zu mir kommen würde. Aber wenn ich die entsprechenden Lehrer einstellen würde, dann könnte ich sagen, komm zu mir. Ihr lernt Musik, spielen Instrumente. Aber nicht von mir. Das wäre dann schwierig. Nein, Jesus sagt nicht, lernet bei mir, sondern lernet von mir. Das heißt, dass er nicht irgendwas gefordert hat, sondern dass er eben Vorbild gewesen ist. Das war das Gegenteil zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus sagt, das, was sie sagen, das tut, aber schaut nicht, was sie machen. Und ich denke, das ist wichtig auch für unser Leben, dass wir von Jesus lernen, dass wir nicht irgendwelche Forderungen, nicht irgendwas sagen, aber wenn man uns anschaut, lernt man etwas anderes vielleicht. Und das ist ja oftmals diese Diskrepanz, die da ist. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Lernet von mir. Der Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, denn dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Wir sollen in die Fußtapfen Jesu treten und dadurch dürfen wir dann lernen. Und Jesus spricht dann, dass er Vorbild gewesen ist, dass er geliebt hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, sie hatten ja viele Gebote gehabt, die Schriftgelehrten und Pharisäer, also nicht nur die 10 Gebote, sondern da gab es eine Unzahl von Geboten, wo vielleicht keiner mehr durchgeschaut hat. Das ist wie mit unseren Gesetzen, wo dann auch kaum jemand durchschauen kann. Und dann kommt immer wieder was Neues dazu und wird was Neues erfunden. Und Jesus sagt, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Nehmt einander an. Da auch. Und wie kann das geschehen? Durch Liebe. Nicht dadurch, dass der andere perfekt ist. Jetzt würde ich mal die Verheirateten fragen, die Männer, sie eure Frauen kennengelernt habt und umgekehrt, dass die Frauen die Männer kennengelernt habt, warum habt ihr sie angenommen? Naja, es könnte ja verschiedene Gründe geben, weil er so ein tolles Auto hatte oder weil er dieses oder jenes besitzt. Das hat es ja auch gegeben und da wurde ja früher verheiratet, Kapital zu Kapital, ne, und was nicht alles. Aber ich denke, das ist nicht, waren die so perfekt? Aha, die haben all die Fehler, die man hinterher entdeckt hat, die sind ja erst hinterher gekommen. Ne? Nein, die hatten sie schon. Ne? Waren da, aber was war passiert? Kennt ja das Sprichwort, Liebe macht blind. Ne? Und manch einer ist vielleicht gewarnt worden, oder pass auf, oh, oh. Hat nichts geholfen. Ne? Manchmal ist es dann gefährlich, wenn hinterher da manches ist, dass das dann sich negativ auswirkt. Nein, nicht wegen Perfektion, sondern das ist Liebe. Und von dieser Liebe spricht auch Jesus und von dieser Liebe, da zeigt uns die Bibel, und da heißt es schon in den Sprüchen, Hass erregt Zankereien. Aber die Liebe, was macht die? Deckt Vergehen zu. Die Liebe deckt Vergehen zu. Und auch im Neuen Testament, vor allen Dingen, im 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht deckt auf, sondern bedeckt. Bedecken heißt schützen. Schützen. Das heißt noch lange nicht, dass man die Sünden akzeptiert. Dass so von dem Mäntelchen der Liebe spricht, die dann, wo alles, also alles gut und gerade ist, sondern man sieht es. Und trotzdem, die Liebe, sie bedeckt. Und woher nimmt man solche Liebe? Paulus gibt auch da die Antwort im Römerbrief, die Liebe ist ausgegossen. Das ist nicht menschliche Liebe. Das ist nicht Liebe, die man erfahren kann. Wir wissen, diese Liebe zwischen Mann und Frau, die ja menschlich ist, die kann ja dann auch Mann, und heute braucht man ja manchmal die Trauformel dann, so lange die Liebe hält. Ne, so. Und manchmal ist das sehr schnell vorbei, diese Liebe. Aber diese göttliche Liebe, sie heißt, dass sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also einander aufzunehmen, ist es nur möglich durch diese göttliche Liebe, die Gott in unser Herzen hineingibt und die dann auch manches eben zudeckt, manches eben nicht, also abschirmt gegenüber anderen, das nicht bloßstellt, sondern das abschirmt. Die andere Grund, warum er uns angenommen hat, ist, weil er uns vergeben hat. Jesus war ein Vorbild darin, in uns zu lieben und seine Liebe uns zu zeigen. Und man könnte da natürlich viel darüber sagen. Und das andere war Vergebung. Vergebung ist notwendig, weil wir nicht perfekt sind. Wenn einer keine Fehler macht, dem braucht man nichts vergeben. Da ist keine Vergebung notwendig. Aber im Kolosserbrief schreibt Paulus, ertraget einander. Und dann heißt es, vergebet euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Und dann wiederum, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wie auch der Herr euch vergeben hat. In ihm haben wir die Vergebung. Er konnte uns annehmen. Warum? Weil er uns vergeben hat. Weil er die Sünde und die Schuld, die wir hatten, hat er uns nicht zugerechnet, sondern er hat dafür bezahlt. Und Jesus hat zu seinen Jüngern ja über Vergebung gesprochen. Und also die waren nicht besser als wir, die hatten Probleme damit. Vergebung ist immer oftmals ein Problem, zu vergeben. Vor allem, wenn das immer wieder passiert. Ne? Und als Jesus über die Vergebung spricht, scheinbar hat der Petrus da besondere Probleme gehabt. Er sagte, Herr, reicht es dann 7-mal am Tag? Ich weiß nicht, ob das ihm schon passiert ist, dass ihn jemand so oft am Tag da geärgert hat. Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 7-mal 70. Also 490-mal am Tag. Und da muss man ja schon eine Strichliste führen, wenn man das noch wissen soll, wie oft das passiert ist. Jesus meinte auch nicht 490 Mal, sondern dass es nicht gezählt ist. Die göttliche Vergebung ist ja anders als unsere Vergebung oft. Wir vergeben und dann sagen wir, ach ja, schon wieder. Das gibt es bei Gott nicht. Wenn bei Gott vergeben ist, dann ist das so, als ob es nicht mehr geschehen ist. Wir lesen ja im Alten Testament, dass Gott die Sünde im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Nun, heute steigt man ja da überall irgendwo runter, aber damals war es nicht möglich, da runter zu tauchen und ab einer bestimmten Meterzahl war das dann wirklich weg. Gott vergibt und er rechnet nicht. Auf. Er sagt nicht schon wieder und schon wieder und schon wieder. Nein, er vergibt. Und wenn es bei Vergeben ist, dann ist es auch vergessen. Und ich sage immer wieder, wenn man die Berichte im Alten Testament liest über die Leute und dann im Neuen Testament, was da über sie gesagt wird, da ist plötzlich nichts von all dem, was daneben gegangen ist, sondern das, wenn sie so perfekt dargestellt. Warum? Weil das ausgelöscht ist. Weil es nicht mehr existiert, weil es vergeben ist. Und Vergebung ist etwas sehr Wichtiges. Am Freitag war ja das Thema beim Gebet, ne? Und vergib uns unsere Schulden. Jemand sagte, das ist die gefährlichste Bitte, denn da wird noch was drangehängt. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich denke, da dürfen wir uns schon die Frage stellen, wie ist es, wenn Jesus uns so vergeben würde, wie wir manchmal oder öfters vergeben? Ich weiß nicht, ob wir das so gut darstellen würden. Und darum ist es eigentlich die einzige Bitte im Vaterunser, die Jesus dann noch erklärt. Man betet das so runter, das wird, ja, und da überlegt man, ich glaube, da... Wenn all die Menschen wüssten, was sie da beten, wenn sie das Vaterunser beten, sie denken, sie machen Gott einen Gefallen, wenn sie das Vaterunser beten und wissen gar nicht, was sie da sagen. Vergib uns, so wie wir. Und dann sagt Jesus und erklärt das im Vers 14. Denn wenn wir den Menschen ihre Vergehung vergeben, wird auch euer Vater euch vergeben. So, die Vergebung ist etwas sehr Wichtiges. Ohne Vergebung können wir nicht leben. Und darum ist auch die Vergebung nun ja sehr wichtig, einander zu vergeben. Nimmt einander an durch Vergeben. Ohne dem ist es nicht möglich, einander wirklich anzunehmen. Und dann schreibt Paulus ja noch von etwas vom Tragen. Einander annehmen, da kann man sich auch Lasten aufladen, wenn man einander annimmt. Und er sagt hier, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Kolosser 3 hatten wir gelesen, ertraget einander und vergebet. So, wir sehen, die Bibel ist sehr realistisch. Jesus war sehr realistisch, die Apostel waren sehr realistisch. Da war nicht dieses Idealbild aufgezeichnet, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen nur immer ist, wo es nie Schwierigkeiten und Probleme gibt, wenn es keine Lasten gibt, wenn es nichts gibt, was uns irgendwie zu schaffen macht, dann müssen wir auch nichts tragen. Das Schöne zu ertragen ist, nun ja, manche sagen ja, nichts ist schlechter zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen, aber ich denke, das ist nicht ganz wichtig, nicht ganz richtig, sondern das erträgt man gerne. Aber wenn es dann nicht so gut ist, dann wird es oftmals schwierig. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, schreibt Paulus an die Galater. Traget einander. Und immer wieder schreibt der Apostel, als zum Beispiel an die Thessaloniker, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Auch wieder, Jesus hat sie getragen. Ich glaube, einmal hat er gefragt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie wir sehen, da kam auch so ein bisschen die Menschlichkeit Jesu durch. Da hat sich auch gezeigt, dass er auch Mensch gewesen ist. Aber er hat das nicht aufgegeben. Ich glaube, es ist schön zu wissen, dass er uns auch immer trägt und erträgt. Und er ist uns ein Vorbild dadurch geworden. Wir sehen, all diese Dinge sind nur möglich, indem wir uns an das Vorbild Jesu halten und wissen, dass er, auch wenn wir stark sind, der Herr ist unsere Stärke. Er macht uns stark. Und es gibt ja dann eben die schwach sind. Er meint nicht, Paulus schreibt an einer Stelle auch von den Ungezogenen, die dann meinen, ach, die müssen mich ja ertragen. Wir haben auf der Bibelschule uns manchmal so geneckt. Ne? Da hat man den anderen geärgert und dann gesagt, ja, du musst mir ja vergeben. Ne? Ja, nicht so. Sondern Schwachheiten sind, da jemand sich anstrengt und das nicht schafft. Und man merkt, und vielleicht immer wieder, und wie lange, naja, das ist dann ja eben die Herausforderung. Und dann dürfen wir einander tragen. Aber wir dürfen auch einander anspornen durch unser Vorbild. So Römer 15,2, ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Das ist ein Ansporn und es ist wunderbar, das zu wissen. Und durch all das, sagt uns der Apostel Paulus, soll der Herr verherrlicht werden. Wenn wir einander annehmen, wenn wir füreinander da sind, wenn wir einander unterstützen, wenn wir einander bereit sind, auch da, wo zu kurz kommen sind, zu vergeben. Und dann dürfen wir auch den Herrn damit verherrlichen. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf. einmütig in einem Mund, mit einem Mund Gott verherrlichen, Gott zu verherrlichen. Gott, da wird Gott geehrt, da wird Gott verherrlicht, wenn ja diese Einmütigkeit, dieses Tragen, dieses Annehmen, wenn es eben vorhanden ist. Und wo Gott verherrlicht wird, wo Gott gepriesen und gelobt wird, da ist er da. Gott wohnt unter dem Lobgesängen Israels. Und es gibt ja eine interessante Stelle im Alten Testament, dass der Tempel gebaut wurde durch Salomo und dass dann die Einweihung kam und die dort zusammen waren, die Sänger und Trompeter und all diese Instrumente, und sie dann anfingen zu singen und zu spielen. Da heißt es im 2. Korinther 5,13, es kam wie aus einem Mund. Und die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des Herrn sich vernehmen ließen. Als sie mit ihren Trompeten, Zimbeln, Musikinstrumenten einsetzten und den Herrn priesen, denn er ist gütig, denn seine Huld währet ewig, erfüllte eine Wolke den Tempel und das Haus des Herrn. Als sie Gott gelobt und gepriesen haben, einmütig, das muss da wahrscheinlich ein heiliger Lärm gewesen sein, Trompeten. Und die hatten nicht so schöne Trompeten wie heute, da mit verschiedenen Tönen. Da musste man das ja alles wohl so mit dem Mund, die verschiedenen Tonlagen da erzeugen. Und da hatten sie ja zum Teil die Widerhörner gehabt. Und das hört sich ja für unsere Ohren so ein bisschen schaurig vielleicht an. Und dann die Zimbeln, also das war schon. Und dann auch die Sänger alle, sie haben mit eingestimmt und den Herrn gepriesen. Und da heißt es, eine Wolke erfüllte den Tempel des Herrn. Und dann lesen wir, sodass die Sänger nicht mehr stehen konnten. Da gab es diese erste Umfallerei da wohl. Aber nicht, weil das befohlen wurde, sondern wirklich die Herrlichkeit Gottes hat das bewirkt. Das war durch den Geist Gottes, durch die Wolke dann gewirkt. Und wir dürfen Gott preisen miteinander und miteinander unsere Stimme erheben. Und das ist auch immer wieder, wo die Bibel uns zeigt, durch das, dass wir einmütig sind, dass wir Gott miteinander preisen, da wird auch wieder unser Leben immer neu erfüllt. Paulus schreibt, werdet voll Geistes, und dann sagt, ihr könnt es, oder am besten dadurch, dass ihr miteinander den Herrn preist, dass ihr miteinander den Herrn lobt. Und dass wir, ja, ich denke, es ist wunderbar zu sehen, und zu sehen, das ist auch eine, denke ich, eine wunderbare Jahreslosung. Gerade in dieser Zeit, wo so viel Schreckliches geschieht, und ich denke, da ist es wichtig, dass die Gläubigen zusammenstehen, dass die Gläubigen sich wirklich miteinander vereint sind und dass sie miteinander das Angesicht Gottes suchen, dass sie miteinander vor dem Herrn stehen. Und wenn auch all diese schrecklichen Dinge geschehen, wir wissen, Gott ist im Regiment. Er ist immer noch, der über all diesen Dingen steht. Und er hat alles immer noch in seiner Hand, auch wenn es so aussieht, dass die Welt aus den Fugen gekommen ist. Und es ist wunderbar, dass Gott ein Volk hat, dass Jesus ein Volk hat und dass er uns Vorbild geworden ist und dass er uns gezeigt hat, wie es möglich ist, trotz Verschiedenheit, trotz da zusammen zu sein. Es gibt ein anderes Bild, ich hätte das auch auf der Folie gehabt, da ist so ein Flickerteppich, das sieht interessant aus. Und hier man vergleicht die Gemeinde mit Flickerteppich, nicht so ein schöner Vergleich, manchmal vielleicht, aber es ist doch interessant, wie so einiges zusammengefügt ist, was so verschieden und so, und dann doch ein wunderbares, buntes Bild ergibt. Und so preist den Herrn, auch wir sind verschieden, auch wir kommen bei uns aus verschiedenen Kulturen, wir kommen aus verschiedenen Prägungen, auch aus verschiedenen christlichen Prägungen heraus, und doch ist es wichtig, zusammen zu sein und zu wissen, wir sind zusammen, weil Jesus uns geliebt hat und immer noch liebt. Und wir können zusammenbleiben, weil er uns vergeben hat und immer noch vergibt. und weil er uns in seiner Kraft hält. Und wir dürfen von ihm lernen und dürfen auch da uns darin üben, in Liebe üben und auch in Vergebung ineinander tragen. Die Gemeinde wird ja mit verschiedenen verglichen, unter anderem mit einem Haus. Und ein Haus kann nur bestehen, dass da viele Steine sind, die getragen werden und aber auch tragen. So, das geht nicht anders. Da ist ein Tragen und getragen werden. Und so ist das auch in der Gemeinde eine Wechselwirkung. Wir merken nur mal vielleicht das, was wir tragen müssen, aber wir merken gar nicht, was andere vielleicht mit uns tragen müssen. Das ist uns oftmals vielleicht nicht so bewusst. Aber wir wissen, durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist, den bekommen wir die Kraft, dass wir Jesus folgen können, dass wir uns ihm zum Vorbild nehmen und mit ihm gehen können. Preis den Herrn dafür. Amen. Herr, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass wir immer wieder doch sehen dürfen, Herr, dass du uns geliebt hast und uns so geliebt hast, dass du bereit warst, dich selbst für uns hinzugeben. Herr, und wir danken dir dafür, dass deine Liebe ist, die uns heute noch trägt. Herr, und danke, dass du uns vergeben hast, Herr, dass wir in dir Vergebung, all unsere Schuld haben, Herr, und dass du auch heute immer noch vergibst. Herr, du weißt, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir noch auf dem Weg sind, Herr, aber es ist alleine deine Gnade, die uns erhält, die uns leitet und führt, Herr. Und danke, Herr, dass du möchtest auch, dass wir als Gemeinde wirklich so ein Leib sind, dass wir so miteinander zusammenstehen, Herr, dass wir einander annehmen und dass Menschen, die hereinkommen, dass sie sich auch angenommen fühlen, Herr, und dass sie spüren, Herr, dass hier deine Liebe ist. Wir danken dir dafür, wir preisen dich, Herr. Du weißt doch um all die Ereignisse in der Welt, Herr, wie, Herr, doch alles droht, aus dem Fugen zu geraten, Herr, und wie Hass und ja geschürt wird, Herr, aber schenk uns Gnade, Herr, auch nach außen deine Liebe zu tragen, Herr, auch zu denen, Herr, die nichts anderes vielleicht als Hass kennen, Herr, und die, Herr, so ferne von dir sind, Herr, und auch ja mit diesem Hass erfüllt werden, Herr, dass sie wirklich sehen, du bist da, Herr, und du bist gekommen, um Neues zu schaffen, Herr, um zu vergeben, Herr, um zu versöhnen, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr, und wir danken dir. Amen.